Schon wieder ein mega Gewinnspiel um Freikarten für ein Motorsport-Volksfest und dazu ein Nachklapp, eine Analyse des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich habe das in den vergangenen Wochen und Monaten wohl mitbekommen. So langsam aber sicher werdet auch ihr alle da zu echten Speedway-Fans. Die Resonanz auf die Übertragungen auf Discovery Plus, auf die Live-Übertragung auf Eurosport vom Grand Prix von Deutschland, auf die Speedway-Experten-Talks mit Martin Smolinski und nicht zuletzt auch darauf, dass wir Speedway vermehrt in die Inhalte unserer Zeitschrift Pitwalk integrieren. All diese Rückmeldungen haben mich dazu bewogen, noch einmal nachzulegen und euch diesen Sport vielleicht sogar aus der Perspektive des realen Besuchers vor Ort nahezubringen. Drum habe ich gemeinsam mit Stahl Gorzów, dem Verein, der den übernächsten WM-Lauf in Polen ausrichtet, ein Gewinnspiel ersonnen. Es geht um 2 Freikarten für den Grand Prix von Polen in Gorzów, also in Landsberg an der Warthe, gar nicht weit weg von der deutschen Grenze. Frankfurt an der Oder ist die nächste Großstadt. Allerdings liegt Gorzów noch viel näher und ist zumindest für alle Nord- und Nordostdeutschen Besucher und auch alle aus Sachsen und Thüringen mit Sicherheit eine Reise wert. Am 29. Juni gastiert die Speedway-Weltmeisterschaft in Gorzów, also in Landsberg an der Warthe. Und Waldemar Sadowski ist der Clubchef von Stahl Gorzów, diesem Traditionsverein aus der polnischen Liga. Waldemar, was macht denn einen Besuch in Gorzów, also in Landsberg an der Warthe, am 29. Juni gerade für deutsche Fans so reizvoll?
Gorzów ist ein Ort 50 Kilometer von der deutschen Grenze und ist ganz einfach zu uns kommen. Die Fans, welche fahren von Nord Richtung zum Beispiel Rostock, ganze Zeit A20 Richtung Polen, dann in Kolbaskowo weiter, paar Kilometer auf die polnische Autobahn und kommt eine Kreuzung mit Schnellstraße S3 Richtung Gorzów-Zielona Góra. Nach 80 Kilometer ist Gorzów. Dritte Ausfahrt ganz einfach, weil ist großer Autohof mit McDonald's und so weiter. Dritte Ausfahrt ist schon fast 3 Kilometer von der Stadion. Andere Fans, welche fahren direkt aus Berlin, die Richtung Straße B1, Köstrin-Kietz und dann immer gerade aus in Landstraße 50 Kilometer kommt auch Gorzów. Oder aus Deutschland die A2 Richtung Świecko und weiter A2 Richtung Warschau und wieder kommt S3 Straße und die alle müssen fahren Szczecin, Gorzów und nach 40, 45 Kilometer kommt Gorzów. Das ist richtig ganz einfach, wenn jemand möchte super Speedway sehen.
Wir haben gemeinsam ein Gewinnspiel aufgelegt. Die Frage kommt ein bisschen später. Also legt euch schon mal Stift und Zettel parat, damit ihr die richtige Antwort gleich rausarbeiten könnt. In der Zwischenzeit sei noch schnell gefragt, die Anreise natürlich per Auto, aber auch per Wohnmobil ist ja gerade im Speedway-Sport immer ein großes Thema. Camping gehört dort mit zur Kultur.
Wir haben noch in dieses Jahr etwas mehr Parkplätze für Wohnwagen. Einen Parkplatz extra. Wir haben direkt auch an der Warte, wo zum Fuß zum Stadion ist 2 Kilometer und zum Innenstadt ist 1 Kilometer. Ne, mit super Blick. Und auch sind die anderen Parkplätze für ganz normale PKW. Und die Parkplätze ist noch frei. Wenn jemand möchte das Ticket kaufen, ist alles möglich. Und 100% die Parkplatz mit Wohnwagen ist auch, hat noch die Plätze frei. Auch besonders für die deutschen Fans, wir haben extra schon, auch 2. Jahr schon bei uns ist Michael Schubi, ja, die deutsche Speaker, welche zusammen mit unserem Speaker macht die gute Atmosphäre in die direkt schon auf die Stadion.
Der Dauerweltmeister der letzten Zeit heißt Bartosz Szmarzlik, der kommt eigentlich aus Stettin, ist aber lange Jahre für Stahl Gorzów in der ersten polnischen Liga gefahren, der sogenannten Extraliga. Das ist unumwunden das Oberhaus des internationalen Speedway-Sports. Wer international was auf sich hält, der fährt in der Extraliga in Polen. Stahl Gorzów ist einer von drei Spitzenvereinen neben Sparta Breslau und neben Motor Lublin. Der Stettiner Bartosz Szmarzlik ist von Gorzów nach Lublin gewechselt vor einiger Zeit, sodass es jetzt andere Lokalmatadoren auf der Bahn in Gorzów gibt. Beispielsweise Szymon Wozniak, der seine erste volle Saison bestreitet. Beispielsweise Martin Waculik, der gerade zum dritten Mal in Folge den Grand Prix in Prag für sich hat entscheiden können. Die beiden fahren für Stahl Gorzów in der polnischen Liga. Der einzige deutsche WM-Teilnehmer Kai Huckenbeck, der fährt noch in der zweiten polnischen Liga für Bydgoszcz, für Bromberg, also die Heimatstadt des legendären Tomasz Golob. Und Kai Huckenbeck war ja in den ersten beiden Grand Prix auch zweimal im Semifinale, hat dann in Landshut und Prag diesen Halbfinaleinzug jeweils verpasst, wird allerdings in Gorzów sicherlich aufgrund der Bahnbeschaffenheit und des Bahnlayouts sehr, sehr gut zurechtkommen. Ihr habt Waldemar Sadowski als Clubchef von Stahl Gorzów für den Grand Prix am 29. Juni die Infrastruktur noch ein bisschen aufgerüstet.
In dieses Jahr haben wir noch mehr Freiwillige. Jeder spricht Minimum Englisch und ein paar spricht auf Deutsch, dass sie können in jeder Zeit helfen. Wo ist der Parkplatz, wo ist der Eingang und so weiter. Und direkt auf dem Stadion, wir haben noch mehr Plätze mit den verschiedenen Essen, Getränke. Wir wollen noch weniger die oder kürze Schlange machen für die alle Fans, welche müssen sehr lange warten in ganz kurze Pause nach die jede vier Spiele.
Na, an dieser Vorgabe, da hätten sich mal die Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring ein Beispiel nehmen können. Aber dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Pause und zunächst einmal natürlich nach dem Gewinnspiel. Denn klar, ihr wollt jetzt unbedingt nach Landsberg an der Warte, nach Gorzów am 29. Juni zum dortigen Speedway Grand Prix. Und wir haben zwei Freikarten für euch in der Verlosung. Dazu müsst ihr einfach nur die Frage beantworten, wie heißt der einzige Deutsche, der permanent in der Weltmeisterschaft dieses Jahr mit dabei ist, schickt eine E-Mail an verlag@pitwalk.de mit der Betreffzeile Speedway Polen Quiz, dann geht ihr in den großen Topf der Verlosungen. Einsendeschluss ist der 20. Juni und wir melden uns bei dem glücklichen Gewinner. Der Rechtsweg ist wie üblich ausgeschlossen, ihr kennt das. Also schnell den Namen des einzigen Deutschen, der in der WM das ganze Jahr mitfährt, mit einer E-Mail an verlag@pitwalk.de, dann seid ihr dabei in der Verlosung. Ja, Waldemar Sadowski hat es gerade gesagt, Service, Dienst am Zuschauer, Dienst am Fan, das hätte auch dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am vergangenen Wochenende gar nicht schaden können. Natürlich fürs Wetter und für das Abbruchchaos, da kann da zunächst einmal keiner was dafür. Aber neben dem rein sportlichen gibt's eben auch den organisatorischen Teil. Und da musste ich mich doch sehr wundern, was da alles so schief laufen kann. Los geht's natürlich mit dem kuriosen Wetter. Pünktlich zum Start in die Einführungsrunde hat es angefangen leicht zu tröpfeln und der Regen hat sich dann immer weiter intensiviert. Dan Harper auf einem BMW ist mit Slick-Reifen unterwegs. Kevin Estre im Grello von Manti Racing neben Harper aus der ersten Startreihe startend, der setzt dagegen auf Regenreifen. Und noch ein bisschen weiter hinten hat auch Augusto Farfus Regenreifen drauf. In der Mitte des Feldes noch Maro Engel, der mit nachgeschlittenen Slicks unterwegs ist. In der absoluten Spitze also verschiedene Varianten von Reifen zum Start und schon nach der Einführungsrunde ist klar, dass BMW so richtig daneben gelangt hat. Dan Harper muss an die Box und Regenreifen auffassen, während Kevin Estre zunächst einmal das Tempo bestimmt.
Das Team hat die ganze Zeit den Radar beobachtet und hat gewusst, dass es Regen kommt. Wahrscheinlich während der Einführungsrunde, das war relativ klar, glaube ich, oder das Team war relativ zuverlässig, dass es kommt in dem Moment, aber wie viel war die Frage. Für uns war relativ klar, dass es Regenreifen sein sollen, aber ob es Drying Wet oder Full Wet, das war die Frage. Wir haben Full Wet gewählt und es war, glaube ich, gut. Ich habe Führung übernommen und es behalten bis zum Ende, aber ich glaube, der Rowe war auf Drying Wet hinter uns.
Es dauert allerdings nicht allzu lange, dann bricht die Stunde von Maro Engel an mit seinen geschnittenen Regenreifen, denn auf der Grand Prix-Strecke, da ist es noch nicht ganz so nass. Da hat Maro Engel mit den nachgeschnittenen Slicks einen Vorteil und kann Kevin Estre zunächst die Führung abknüpfen und als es auf die Nordschleife zum ersten Mal raufgeht, sich auch ein Stückchen weit absetzen.
Ja, wir haben uns natürlich am Start für den Cut-Slick entschieden. Im Nachhinein die falsche Wahl. Zu dem Zeitpunkt hatten wir die Info, dass es nur ganz leicht regnen soll und relativ schnell wieder auch abtrocknen soll. Haben uns dann entschieden, auch den Start mit dem Reifen zu machen. Das hat natürlich auf der Grand Prix-Strecke wunderbar funktioniert und war schön, dort die Führung zu übernehmen. Aber als ich die Bedingungen dann gesehen habe, schon aus dem Hatzenbach oder im Hatzenbach sogar, wusste ich, okay, dass die anderen jetzt relativ schnell aufschließen werden und mich da überholen werden. Insofern war es da nur noch wichtig, zu überleben, die Runde zu überleben und zu akzeptieren, dass wir jetzt Zeit verlieren würden und dann am Ende der Runde eben auf den richtigen Reifen zu switchen. Das hat gut geklappt. Wir konnten dann auch wieder Zeit reinholen in dem nächsten Stint. Aber ja, das ist eben die Wetterlotterie am Nürburgring. Sehr schwer vorherzusehen dieses Jahr mit den Schauern, die sich lokal gebildet haben und auch nicht sehr groß oder sehr lang geblieben sind. Und ja, müssen es letztendlich akzeptieren, dass es die falsche Wahl war. Im weiteren Rennverlauf ja, sind wir wieder gut nach vorne gekommen, bis es dann letztendlich zu dem unglücklichen Kontakt auf der Döttinger Höhe kam. Nicht ganz sicher, was da passiert ist, ob der Audi da den Fabi übersehen hat, aber ja, war schon sehr, sehr hart, wie da nach links rüber gezogen wurde und dementsprechend Glück, glaube ich, für alle Beteiligten, dass es nicht zu einem schlimmeren Unfall gekommen ist. Bei der Geschwindigkeit ist das Ganze natürlich nicht ungefährlich.
Maro Engel hat es gesagt, auf der Nordschleife erweist sich der Reifen als die falsche Wahl. Dass er dann später mit einem Unfall, einer Dreierkollision auf der Döttinger Höhe ganz rausgerissen wird, passt zu dem verkorksten Rennverlauf von Maro Engel im AMG Mercedes mit der Jubiläumslackierung. Jedenfalls, als Engel merkt, dass er nicht mithalten kann, lässt er zunächst einmal Kevin Estre und den von hinten nach vorn stürmenden Augusto Farfus im Rowe BMW nach vorne. Und Kevin Estre gibt dann zunächst mit Farfus aus Brasilien das Tempo vor, bis zu einem kleinen strategischen Bockschuss.
Dann haben wir leider eine Runde zu spät gewechselt auf Slicks. Das war ja eine Fehlentscheidung von Team und mich, muss ich sagen. Ich habe gesagt, entweder diese Runde oder nächste. Und das Team hat entschieden, nächste Runde. Und ich habe nichts dagegen gesagt. Und das war eine Runde zu viel auf jeden Fall. Wir haben da, glaube ich, 30 Sekunden verloren bei der Aktion, aber dafür 20 Sekunden im Pitlane, weil wir eine Runde länger gefahren sind als die anderen und dafür 20 Sekunden länger geblieben im Pitlane. Das heißt, dass wir hatten das als Puffer für später.
Danach führt der Rowe BMW aus dem Team von Hans-Peter Naundorf, von dem nachher noch zu reden sein wird. Farfus übergibt an Sheldon van der Linde. Der wird in der Fuchsröhre in der schnellen Bergabpassage Opfer eines Missverständnisses, weil Alesia Kreuzpointner in einem Porsche Cayman GT4 ihn beim Überrunden nicht sieht, ihn seitlich in den Rhein lenkt und in einen Dreher schickt. Das Auto von Sheldon van der Linde spielt ein bisschen Billard, rammt dabei auch noch einen BMW 1er aus dem WNS-Team, der in einen Totalschaden verwandelt wird. Es gibt eine lange Safety-Car-Phase wegen Reparatur einer Leitplanke in der Fuchsröhre auf der letzten Seite, ja, auf der rechten Seite. Und danach entwickelt sich das Ganze zu einer Art Geisterduell, zu einer Art Fernduell zwischen drei Autos. Von der BOP-Einstufung her ist, wer sich die Rundenzeiten ganz genau anguckt, der BMW M4 eindeutig das schnellste Auto. Deswegen kann auch Dan Harper mit seinen Teamkollegen unter anderem den trainingsschnellsten Max Hesse schnell wieder nach vorne stürmen und Anschluss an die Spitze finden, trotz der unerklärlichen Fehlwahl bei den Reifen in der Startphase. Der BMW M4, klar das schnellste Auto, von der Balance of Performance offensichtlich bevorzugt im Vergleich zum Porsche 911, zum Mercedes und auch zum im Vorjahr siegreichen Ferrari aus dem Team von Fricadelli Racing. Die Spitze ist auf unterschiedlichen Boxenstopp und Intervallen unterwegs, darum bleibt es bis in die Nacht hinein ein uneinheitliches Bild. Mal führt der Grello von Kevin Estre, Laurens Fantor, Ayaan Van Guijen und Thomas Preining. Dann wiederum führt der Scherer PHX Audi mit Frank Stippler, Christopher Mies und Dennis Marschall sowie Ricardo Feller. Und immer wieder taucht auch der BMW von Dan Harper an der Spitze auf. Dann allerdings wird es ab 21.30 Uhr nebliger, nebliger und nebliger. Der Nebel fällt förmlich vom Himmel und um 23.22 Uhr ganz genau wird das Rennen mit der roten Fahne abgewinkt. Was nun folgt, ist ein ewig langes Warten. Zunächst einmal gibt es die erste Information der Rennleitung um 7 Uhr und dann wird im Stunden später im Halbstundenabstand aktualisiert, dass man zunächst nicht fahren könne und schließlich am Nachmittag für 5 Runden hinter einem Führungsfahrzeug einherfährt. Beim Start ist bereits der Audi vorne Marschall, Stippler, Mies und Feller auf der Pole vor dem Porsche von Kevin Estre und der Franzose aus Lyon setzt sich dann auch, als endlich freigegeben wird, einigermaßen innerviert hinters Steuer.
Ja, am Nachmittag, es war nicht nur nervig am Nachmittag, muss ich sagen, es war gut, man hat gewusst, wenn man schlafen gegangen ist, dass es bis 7 Uhr nichts gibt. Ich war der erste Fahrer nach dem rote Flagge, so ich bin um kurz vor 6 aufgestanden, Frühstück, falls es um 7.30 Uhr losgeht. Nebel war zu stark und dann eine Stunde Takt bis 9 Uhr, jedes Mal neue Update und dann ab 9.30 Uhr jede 30 Minuten und das ist halt ein bisschen, ja, das ist halt schwer, weil man kann sich nicht wirklich ausruhen, man kann sich nicht auch bereit machen jedes Mal und dann gibt's wieder ein nächstes Update in jede 30 Minuten, also es war ein bisschen schwierig mental, aber ich glaube, das war es für jeder und man könnte nicht wirklich was anderes machen. Das war halt so. So verstehe ich 100% den Rennleiter in dem Moment. Dann der Restart um 13:30 war, ja, es war sicher zu viel Nebel noch, aber ich glaube, die wollten das probieren und dass die Auto ein bisschen rumfahren für die Fans und dass wir schon zu fahren sind, falls die Bedienung sich ändern, positiv, dass wir direkt loslegen können. Für mich, es war sicher fahrbar, die letzte zwei, drei Runden hinterm Safety Car, nur es gab zwei, drei Stellen auf der Grand Prix-Strecke meistens und einen auf der Nordschleife, wo zu viel Nebel war für die Marshall und für die Sicherheit. Da hätten wir vielleicht ein Code 60 machen können in dem Bereich. Ich erinnere mich an 2021, es gab zu viel Wasser in Hatzenbach und dann hat man ganz Hatzenbach in Code 60 gemacht. Sowas wäre auch möglich, aber natürlich, wenn das Faktor war, der Fakt, dass das Helikopter nicht oder Hubschrauber nicht fliegen konnte, so wie ich das gehört habe, dann ja, bringt der Code 60 nichts. Nur was ärgert mich ein bisschen, es gibt bestimmt Gründe, ist, dass wir nicht bis 16 Uhr gewartet haben. Ich glaube, man hat gesehen, dass kurz vor 16 Uhr, so 20 vor oder so, die Wetterbedingungen waren gut genug zu fahren. Wir sind schon 1 Stunde 20 hinter dem Safety Car gefahren, kurz nach 15 Uhr. Ich glaube, noch 20, 30 Minuten oder sogar 40 Minuten hätte nicht viel schlimmer gemacht und hätten wir die Chance vielleicht zu starten. Das verstehe ich nicht so ganz, die Entscheidung. Aber ja, es gibt bestimmt Gründe. Ja, ist halt so. Bisschen frustrierend, da nicht, dass wir konnten nicht kämpfen für den Sieg. Aber auf der anderen Seite hätte viel schlimmer sein können. Lawrence hat ein sehr, sehr schwieriges Stint gehabt am Abend mit Slicks und sehr viel Wasser manchmal auf der Strecke und ist draußen geblieben. Kein Kratzer auf dem Auto und trotzdem vorne geblieben. So, ja. Es war prinzipiell ein gutes Rennen für uns. Nicht perfekt, aber leider zu kurz.
Und so zuckeln sie und zuckeln sie und zuckeln sie dann stundenlang 5 Runden insgesamt hinter dem Führungsfahrzeug her, ehe die Rennleitung sich zum Abbruch entscheidet. Es wird gar nicht mehr neu gestartet, sondern man übergibt den Sieg auf dem Silbertablett an das Scherer-Team, an die Mannschaft, die von Phoenix hervorgegangen ist, nachdem Ernst Moser das Team veräußert hat. Frank Stippler mit seiner Siegesbilanz aus dem Phoenix-Lager.
Letzten Endes, glaube ich, haben wir insofern vorne verdient mitgespielt und am Ende jetzt vor Ort gewonnen, weil wir einen guten Job gemacht haben, auch im Zusammenspiel mit dem Ingenieur. Der Ingenieur hat sich eine gute Strategie überlegt, hat mehr oder weniger fehlerfrei uns durch dieses sehr anspruchsvolle Wetter mit der Reifenwahl gelotst. Und drumherum haben die Fahrer dann ihren Teil dazu beigetragen, dass das bis dahin gut geklappt hat. Ich hatte dann für mich persönlich glücklicherweise sogar am Samstag dann zwei Doppelstints und war in der luxuriösen Situation, dass ich relativ viel fahren durfte in einem sehr kurzen Rennen. Von daher darf ich mich da nicht so sehr beschweren wie andere Fahrer, die eben zum Teil gar keine Fahrzeit bekommen haben, auch gerade im Gentleman-Bereich, das natürlich genauso schade ist dann wie für die Fans, wenn sie kein volles Rennen bekommen, aber im Wetter stecken wir nicht drin. Und letzten Endes schmälert es unsere Freude über den Sieg nicht so sehr, weil wir auch viele Rahmenbedingungen hatten mit der Umstrukturierung von Phoenix auf Scherer jetzt, die mit Personalfluktuation dann auch zu tun hatte, wo neue Menschen kurzfristig angelernt werden mussten. Das war alles nicht so reibungslos, wie es von außen ausgesehen hat. Und von daher ist dieser Sieg theoretisch sehr hoch einzuschätzen im Vergleich zu allen anderen, weil wir mit erschwerten Rahmenbedingungen zu kämpfen hatten. Und wir aber alle zusammen als Team da einen tollen Job gemacht haben mit den Alteingesessenen, mit den Dazubeorderten. Und war alles ein bisschen aus der Hüfte geschossen, so strukturiert wie möglich umgesetzt. Und dass das zum Gesamtsieg langt, das war nur schwierig abzusehen. Und wir haben aber dran geglaubt. Und das war toll, dass uns da jetzt die Umstände die Karten gespielt haben. Und bis zum Rennabbruch waren wir gut vorne mit dabei. Deshalb glaube ich, war das Endergebnis jetzt gerechtfertigt, auch wenn das mit der roten Flagge oder mit der verfrühten Beendigung des Rennens nicht den Ausgang hatten, den sich alle gewünscht haben. Letzten Endes bezüglich des Rennabbruchs gibt es für mich natürlich das Herz und die Sichtweise des Fans und des Fahrers. Die beiden wären sicher gerne weitergefahren, selbst in der Nacht, weil ich mich eigentlich auf die anspruchsvollen Verhältnisse gefreut habe, genauso wie sich die Fans auf ein komplettes Rennen gefreut haben. Aber letzten Endes ist es in der heutigen Zeit eben schwieriger als vor 30 Jahren, wo man gesagt hat, die rennfahrende Zunft kennt das Risiko und jeder ist für sich selbst auch ein Stück weit verantwortlich. Das war ja vor 30, 40 Jahren noch mehr der Fall, als es heute der Fall ist, wo immer der Dritte für den Dritten zuständig ist und am Ende irgendwie keiner mehr selbst entscheidungsfreudig genug ist. Und das muss in dem Fall eben der Rennleiter für viele andere übernehmen. Und ich weiß ja aus Erfahrung, dass im Schadensfall dann immer auch ganz viele aufstehen und mit dem Finger auf den Rennleiter zeigen und sagen, das war so fahrlässig, man hätte das niemals freigeben dürfen. Und die Bürde und Last hat der Rennleiter eben mehr oder weniger alleine zu tragen. Und das ist für alle anderen immer einfach zu sagen, man kann doch hier fahren, ist alles kein Problem. Der Rennleiter steht am Ende alleine da mit der Entscheidung und auch nicht nur am Ende mit der rechtlichen Frage, sondern auch mit der menschlichen Frage, ob er möglicherweise im schlimmsten Fall ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und ich glaube, da sollten sich nicht zu viele Leute zu weit aus dem Fenster hängen, um das zu kritisieren, wie der Rennleiter dann am Ende entscheidet. In diesem Sinne war es für mich kein normales Wochenende, aber am Ende ein sehr glückliches, mit dem wir toll abschließen konnten, weil der Audi A8 dann auch einen tollen gebührenden Abschluss hatte nach 15 Jahren auf der Nordschleife. Ich hatte die große Freude als Fahrer, das erste Rennen für Audi zu gewinnen und jetzt gegebenenfalls dann eben das letzte. Und zwischendrin waren wir 2019 nochmal dran und war für mich eine Ehre, für Audi so lange gefahren zu sein. Und dass wir hier drei Gesamtsiege zusammengeholt haben auf der schönsten Rennstrecke der Welt, trieb mir dann auch die Freudentränen in die Augen.
Das sind durchaus spannende, kritische Worte, die ich teilen kann über das Verantwortungsbewusstsein und die Entscheidungsfreude von Frank Stippler. Mal hören, was Dennis Marschall zu sagen hat, der mit im siegreichen Audi R8 gesessen hat.
Ja, also erstmal, ich denke schon, wie wir ins Rennen gestartet sind, also erstmal von der Teamseite her, ich meine, wenn in den letzten Jahren Audi gewonnen hat, dann war es meistens ein Scherer-Auto, beziehungsweise damals noch Phoenix und dann eben auch das Lineup, das Auto, auf dem ich saß, war natürlich Bombe mit Ricardo, einem schnellen Jungen und dann sozusagen auch zwei super Erfahrenen, einem Misi und einem Stippi. Vor allem mit Frank, wo wussten wir, dass wir immer jemanden haben, der sozusagen auch vor allem die schwierigsten Bedingungen bei uns irgendwie übersteht und dass die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwie zurückbringt in die Box, sehr, sehr hoch ist und hat sich ja bestätigt. Der hat auf jeden Fall den, ich würde sagen, fast schon den größten Anteil gehabt, weil er einfach in den schwierigsten Bedingungen da im Auto gesessen ist und da einen super Job gemacht hat. Und genau, wo wir es jetzt grundsätzlich den Vorsprung herausgearbeitet haben, sehr, sehr schwierig zu sagen, weil man trotzdem nach 7 bis 8 Stunden waren wir vorne und haben, würde ich einfach sagen, bis zu dem Zeitpunkt die wenigsten Fehler gemacht oder ich würde sagen am meisten richtig. Wir waren auch nicht immer auf dem richtigen Reifen unterwegs, also sowas nicht. Aber eben, wir sind jetzt nie grob daneben gelegen, also hatten immer mehr oder weniger den richtigen Reifen drauf, beziehungsweise, falls es mal nicht richtig war, haben wir relativ schnell adaptiert und kaum Zeit verloren. Und ich denke, das war der Schlüssel. Haben wir zu dem Zeitpunkt ja auch echt wir waren vorne, wir hatten sogar noch einen Pitstop oder einen kleinen Pitstop-Vorteil, dass wir einfach auch ein paar Runden später immer in die Box gehen konnten im Vergleich zu den anderen. Also zu dem Zeitpunkt sah es echt schon ganz gut aus, aber eben das Rennen war noch ja, zu dem Zeitpunkt relativ lange. Und genau, so viel dazu. Und dann zum Restart bzw. Nebel und Sonntag. Für mich ganz schwer zu sagen. Natürlich rein aus Fahrersicht, theoretisch kannst du bei jeden Bedingungen fahren, ja, aber im Endeffekt geht es ja um die Sicherheit, ja. Und auch sage ich jetzt mal, ich bin nicht im Auto gesessen, aber wenn natürlich dann in der nächsten Ecke auf einmal ein Auto steht, du siehst es nicht und kommst dann angebrettert mit 200 km/h und dann scheppert es ja, dann will natürlich keiner in der Schuld stehen. Und das verstehe ich auch. Und eben nicht nur uns Fahrer, eben auch die ganzen Marshalls und anderen Sicherheitsfaktoren. Ich meine, der Nordschleife war weitestgehend frei. Soweit ich verstanden habe, war es einfach nur die Grand Prix-Strecke meistens. Schwer zu sagen, schwer für mich zu beurteilen, was da jetzt richtig gewesen wäre, was nicht. Ich denke im Endeffekt, dass der Rennleiter hat immer den größten und den besten Überblick. Und so wie er entscheidet, da wird es schon passend sein. Ne? Und muss man halt leider auch respektieren. Und im Endeffekt, ja, so wie es halt ist. Sicherheit geht vor.
Mit sehr viel Spannung und viel Vorfreude ist auch das Comeback von Glickenhaus in der Nordschleife erwartet worden. Denn die US-Amerikaner sind ja so eine Art heimlicher Publikumsliebling. Mit ihrer Nahbarkeit, mit ihrer ein Stück weit auch Exzentrik, die sie mitbringen. James Glickenhaus, der Teamchef, hat sich in diesem Jahr dafür entschieden, nicht bei den 24 Stunden von Le Mans anzutreten. Stattdessen wieder zurückzukehren mit einem überarbeiteten GT3-ähnlichen Auto beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Aber allzu viel Zählbares ist dabei nicht rausgesprungen im Auto rund um Star und Stammfahrer Thomas Mutsch.
Bei Glickenhaus haben wir ein relativ durchwachsenes Wochenende oder auch schon Woche erlebt. Fing ja an mit dem Motorwechsel schon vorm Top-Qualifying, wo wir das dann mussten sausen lassen. Im Anschluss natürlich dann von doch recht weit hinten gestartet. Nach dem Reifenwechsel dann auf Regenreifen konnten wir uns schön nach vorne arbeiten, haben auch die 5 schnellste Rundenzeit gefahren, also die Performance war okay. Und dann das Getriebeproblem, was nach erster Erkenntnis auf eine Dichtung, die an der Ausgangswelle liegt, wo die Lichtmaschine mit angetrieben wird, zurückgeht. Das gilt es allerdings nochmal zu Hause dann entsprechend zu untersuchen. Drehmoment ist auszuschließen im Getriebe selbst. Wir haben halt Öl verloren dann durch diese fehlende oder defekte Dichtung. Und dann mit zu wenig Öl wird natürlich irgendwann das Getriebe dann zu heiß. Nach dem Getriebewechsel selbst, der uns natürlich dann dementsprechend weit zurückgeworfen hat, lief das Auto wieder tadellos bis zum Rennabbruch. Ja, und da ist natürlich so bei dem Nebel absolutes Verständnis für die Rennleitung, dass man da dementsprechend nicht fahren kann. Ob es jetzt im Nachgang cleverer gewesen wäre, noch eine halbe Stunde zu warten, bis man entweder überhaupt losfährt oder aber dann noch ein, zwei Runden hinten dran zu hängen, das ist alles müßig und dahingestellt und im Nachgang auch immer einfacher oder anders zu betrachten, als das in der aktuellen Situation dann so war. Alles in allem mit dem Wetter natürlich schade. Insgesamt stellt sich die Frage, ob man nicht weiter in den Sommer hineinrückt, wo zumindest die Wahrscheinlichkeit, keinen Nebel am Nürburgring zu haben, geringer wird, wenn es auch nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Aber das ist nur so eine meiner Überlegungen.
Das ganze Wochenende über verfolgen wir ja auch die verschiedenen Unterklassen, beispielsweise diese Art GT4 Plus Kategorie, in der unser Partner Ravinol es möglich gemacht hat, dass ein Superteam mit Timo Scheider, Timo Glock und Jeroen Blekemolen sowie einem Herrenfahrer aus England, nämlich Czerny Motorsport, sein erstes 24-Stunden-Rennen absolviert. Und diese All-Star-Mannschaft hat es tatsächlich geschafft, gleich im ersten Anlauf den Klassensieg in der SP8T hinzukriegen. Timo Scheider, einen Moment stolz zu sein, oder?
Ja, verrückte 24 Stunden, die keine waren. Das kürzeste 24-Stunden-Rennen der Geschichte und auch die wenigste Fahrzeit, die ich jemals in einem 24-Stunden-Rennen selber persönlich zurückgelegt habe. Und das nicht aufgrund von einem Ausfall, sondern aufgrund von der wenigen Fahrzeit, die es gab. Ja, es war natürlich erstmal schade. Wir haben aber gefühlt intern unter den Ingenieuren und den Fahrern 10 Minuten vor der roten Flagge gesagt, das geht hier nicht mehr lange. Das wird auf jeden Fall, so wie das jetzt sich entwickelt, eine rote Flagge früher oder später geben. Und dann gab sie tatsächlich 10 Minuten später dann auch die Flagge. Und in dem Moment war es genau die richtige Entscheidung. Es war definitiv aufgrund von Sicherheit das Richtige. Und dass man dann natürlich am nächsten Tag weiterfahren wollte und möchte, war auch allen klar. Für uns war es ein bisschen schade, weil wir natürlich einen relativ großen Vorsprung hatten in der Klasse, der danach sich ein bisschen relativiert hat und aufgrund unserer Strafen 80 und 45 Sekunden plus die Durchfahrtsstrafe anfangs des Rennens natürlich relativ harte Strafen da waren und uns dann quasi den Vorsprung wieder geraubt haben. Nichtsdestotrotz war der Vorsprung so groß, dass wir ja in der Klasse trotzdem weitergeführt haben. Das heißt, wir waren auch bis dahin das stärkste Auto in der Klasse, in meinen Augen. Und dann als das Rennen dann hinter Safety Car wieder gefahren wurde, waren viele Fragezeichen in unserem Kopf. Wie geht's weiter? Geht's überhaupt weiter? Was passiert? Gefühlt war mit dem Moment, wo das Rennen dann abgebrochen wurde, eigentlich der Moment für mich erreicht, wo man hätte sagen können, jetzt können wir noch mal fahren. Aber ich habe auch nur natürlich Teile der Strecke gesehen, die auch zum Großteil trocken war. Aber natürlich nehmen wir gerne dann den Abbruch als Führender in Kauf dann und werden das Rennen dann ohne noch mal ein Sprintrennen, wo unter anderem wahrscheinlich dann noch ein großes Chaos ausgebrochen wäre und Autos mit Sicherheit aufgrund dieses Sprints verunfallt werden, in Kauf und freuen uns natürlich riesig über den Erfolg mit einem Amateurteam, einem Breitensportteam, dem Team Czerny Motorsport, die den 318 BMW 318 T-Cup eigentlich handeln und managen und veranstalten, dahin zu kommen, beim ersten Aufschlag in der Geschichte des Teams tatsächlich den Klassensieg holen. Ich weiß nicht, ob es statistisch gesehen das schon mal gab. Ich kann nur sagen, die Jungs können stolz sein, weil die Turbo und rasante Entwicklung über diese Woche war Hammer. Die musste auch passieren, weil anfangs mehr Chaos als alles andere war, aber dann ein kontinuierlich klares, gutes, strukturiertes Team wurde. Und das macht mich stolz, dass wir das in so kurzer Zeit alles aufgebaut haben und erreicht haben. Von daher kann ich nur sagen, es hat Spaß gemacht und der Klassensieg ist ein Klassensieg. Und der hat gut getan und ich freue mich riesig, speziell für die Mannschaft. Und da kann man auch nochmal ein dickes Dankeschön an meine Teamkollegen da lassen. Peter, Jeroen, Timo und mir hat das einfach so einen Spaß gemacht. Es war eines der lustigsten Rennwochen, die ich hatte am Nürburgring. Oder ich würde sagen, das lustigste und sogar erfolgreich. Und muss sagen, das schreit nach mehr.
Timo Glock hat in diesem Auto den Schlussturn absolviert und sich durch die Nebelwände hindurch gearbeitet hinter dem Safety Car.
Ich war einfach mit den unterschiedlichen Gripverhältnissen da draußen, für mich als Rookie noch nie unter den Bedingungen auf der Nordschleife gefahren. Musste da auch erstmal ein bisschen einen Rhythmus für finden, aber war eigentlich grundweg relativ konkurrenzfähig nach Runde 2 und bin da dann ganz guten Rhythmus gefunden und habe den zweiten Stint, eigentlich war geplant, dass wir immer nur Single-Stints fahren, haben aber dann Doppel-Stint gefahren, weil ich dann eben wusste, wie die Streckenverhältnisse draußen sind. Wir sind dann auf Slicks gegangen. Auch da dann unseren Vorsprung so ein bisschen verwaltet, habe versucht, viel Sprit zu sparen, was ganz gut aufgegangen ist, und habe mich am Anfang aus allem rausgehalten, hatten dann über eine Minute Vorsprung. Habe das Auto dann übergeben an Timo Scheider, der dann dementsprechend auch den Vorsprung sogar nochmal ausgebaut hat und auch ein super Stint gefahren ist, genauso wie der Peter und vor allem der Jeroen Blekemolen dann unter schwierigen Bedingungen einen Vorsprung richtig vergrößert hat, also wirklich ein super Stint gefahren ist, der uns dann irgendwie einen 3 Minuten Vorsprung gebracht hat oder über 3 Minuten, glaube ich, bis zur roten Flagge, waren knapp 4 oder sowas. Bis dahin lief alles wunderbar, hatten ein bisschen noch ein paar Ecken drin beim ersten Pitstop, das war noch ein bisschen so für die Jungs alles neu natürlich, haben aber dann ab dem zweiten Pitstop alles fehlerlos hinbekommen. Team hat wirklich einen super Job gemacht, strategisch gesehen waren wir sehr gut aufgestellt mit dem Steffen Mohr, der uns wirklich gut durchgeleitet hat, auch natürlich nochmal mit Christian Land im Hintergrund, der deutlich mehr Struktur dann mal reingebracht hat mit seiner Erfahrung eben, weil das hatte natürlich das Team nicht, was ein 24-Stunden-Rennen angeht. Er hat es aber top umgesetzt und die ganze Mannschaft hat einen mega Job gemacht. Und dann war eben Abbruch bis morgens um 7 und dann war ja relativ klar, dass da kein Rennen zu starten ist. Bis wir dann hinterm Safety Car hergefahren sind, auch da war in meinen Augen vielleicht in der allerletzten Runde hinterm Safety Car so eine Tendenz Richtung, es könnte aufgehen, aber die Problematik war einfach, dass es dann anstatt ein Ziel mal, wo es anstatt ein Ziel so ein bisschen aufgegangen ist, hat es auf der Gegenseite zum Hatzenbach schon wieder reingezogen und es war, jede Runde war irgendwo anders eine dicke, fette Nebelschwarte und somit konntest du das Rennen in der Hinsicht nicht freigeben. Es waren teilweise, konnte ich nicht von Streckenposten zu Streckenposten sehen. Grand Prix-Strecke war eben der schwierigste Teil, was den Nebel anging. Auch Hatzenbach bis Flugplatz. Dann war eigentlich so Adenauer Forst nach hinten runter, war es dann wieder okay. Teilweise am Brünschen ist dann wieder reingezogen oder auch an der Steilstrecke und Karussell und so weiter. Hing auf einmal wieder der Nebel drin. Also ja, ich würde sagen, dass man da jetzt richtig entschieden hat. Hätte mich natürlich gefreut, wenn wir nochmal einen Restart gemacht hätten, weil es wäre echt eine Herausforderung gewesen unter den Bedingungen, wie die Strecke war, was teils nass, teils trocken. Aber ich glaube, am Ende muss man da auf die Sicherheit aller Beteiligten achten und deswegen, glaube ich, hat er die Rennleitung am Ende richtig entschieden.
In derselben Klasse ist auch ein reines Damenteam am Start gewesen mit einem BMW M4, unter anderem mit dabei Carrie Schreiner. Der werdet ihr in der kommenden Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk in einer sehr spannenden und aufwendig gestalteten Geschichte begegnen. Das könnt ihr euch jetzt schon einmal merken. Das kommende Heft, Ausgabe 78 von Pitwalk, wird also unter anderem über die Drittplatzierte in der SP8T beim 24-Stunden-Rennen berichten. Carrie Schreiner, die sich ihren BMW geteilt hat mit Beizgefisser und mit Pippa Mann, einer Engländerin aus Ipswich, die in Indianapolis in den USA zu Hause wohnt. Dritte Frau in diesem reinen Damenteam, Fabienne Wohlwendt. Carrie Schreiner mit ihrer Bilanz.
Wir hatten eigentlich gar kein schlechtes Rennwochenende. Wir sind von Platz 4 gestartet, waren nach einigen Runden schon gleich auf Platz 3, was gar nicht schlecht war. Unsere Klasse hatte diesmal 6-7 Autos am Start. Und ja, wir waren mit unserer Leistung eigentlich ziemlich zufrieden. Das Team hat keinen Fehler gemacht. Die Fahrer haben alle einen guten Job gemacht. Es waren ja auch wirklich schwere Bedingungen, vor allem am Abend mit dem Nebel, mit dem Regen. Das war ja wirklich nicht ohne. Und wir sind aber durchgekommen ohne Probleme. Bis dann zu dem Abbruch natürlich, was sehr schade war, aber natürlich nicht anders ging bei den Bedingungen. Und ja, obwohl es dann kein richtiges 24-Stunden-Rennen am Schluss war, waren wir trotzdem sehr, sehr glücklich über den dritten Platz, weil ja in unserer Klasse natürlich auch große Namen waren. Der, wo gewonnen hat, war kein geringerer als das Auto mit Timo Glock, Timo Scheider, Pleckemolen. Ja, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht verstecken, da trotzdem auf dem Podium gelandet zu sein.
Und in der Klasse SP10 für reinrassige GT4, da hat es genau wie in der ersten Liga eine BOP-Anpassung gegeben. Man muss fairerweise sagen, es ist unverständlich, warum man auch nach so vielen Jahren mit ja doch immer ziemlich gleichen Bedingungen es immer noch nicht schafft, eine stabile BOP hinzukriegen, sodass man am Tag des Rennstarts nochmal nachjustieren muss. Das zählt zu den vielen Schwachpunkten dieses Rennens. Deswegen, jedenfalls aufgrund dieser BOP, ist das Geschehen immerhin in der SP10 der GT4-Klasse sehr ausgeglichen gewesen. Und der Toyota aus dem Team von Uwe Kleen, diese spektakuläre Supra, liegt zunächst einmal in Führung bis zu einem Antriebswellenwechsel, über den wir ja bereits im ersten Update-Podcast berichtet haben. Marc Henarizzi übernimmt danach das Steuer von Andreas Gülden und fährt sich in einem Mammut-Turn wieder ran an die Spitzengruppe.
Gemischt waren die Bedingungen. Der Tim Sandler ist ja dann nochmal einen Doppelstint gefahren, nachdem wir an der Box standen, da an die Gülden, ja nach 8 Runden dann mit in Führung liegend ja auch mit einem Antriebswellenschaden in die Box kamen und wir dort leider die Antriebswelle wechseln mussten, etlich an Zeit verloren haben, fast 2 Runden. Ich meine, es waren am Ende um die 15 Minuten, die wir dort verloren haben. Kam der Tim Sandler dann aufs Auto bei trockenen Bedingungen, einen sehr, sehr guten Doppelstint gefahren, oftmals das schnellste Auto auch in der Klasse gewesen. Da hat der Tim wirklich auch einen erstklassigen Job gemacht. Dann habe ich übernommen. Und der Tim hat dann auch schon gesagt, okay, einsetzender Regen im Bereich Kessetschen Bergwerk. Hab dann übernommen mit einem warmen Slick. Und am Anfang ging das tatsächlich noch überraschend gut. Aber dann, mit zunehmendem Regen wurde das mit dem Slick dann durchaus auch schwieriger, die Bedingungen. Und insbesondere dann hin zum Sonnenuntergang hast du einfach das Problem, dass du als Fahrer dann auch nicht mehr haargenau erkennst, wo sind jetzt die trockenen Stellen, wo sind die feuchten Stellen. Und dann auch die Autos vor mir, die GT3s, dann auch schon Spray hochgeworfen haben. Und ich dann dachte, okay, jetzt müssen wir eigentlich auf den Regenreifen draufgehen. In dem gesamten Stint konnte ich trotzdem die Zeiten der Autos fahren, der Top-Autos fahren, die mit einem Regenreifen unterwegs waren, weil ich einfach mit dem Slick auf den trockenen Streckenabschnitten auch immer wieder pushen konnte, sodass sich das die Waage gehalten hat. Doch mit der einsetzenden Dunkelheit und neuen Regenschauern, die kamen, waren wir dann im Grunde genommen kurz davor, auch die Entscheidung zu treffen, nach Ablauf des Stints, nach 8 Runden, den Regenreifen drauf zu machen. Problem war, dass das Regenradar so aussah, dass eigentlich kein Regen mehr kommt. Das hat es zuvor aber auch, weswegen wir ein bisschen skeptisch waren. Auch vorher kam schon die Ansage, es kommt kein Regen mehr. Dann kamen immer wieder doch kleinere Schauer. Ja, sodass wir dann auch tatsächlich noch sehr, sehr lange am Diskutieren waren in Runde, was machen wir. Aber die Information, dass das Radar eigentlich sagt, kein Regen mehr, haben wir uns dann doch in der letzten Sekunde umentschieden, um auf Slicks zu bleiben. Und das war dann auch tatsächlich eine sehr glückliche Entscheidung. Auch wenn die ersten 2 Runden wirklich, naja, ich komme zurück. Auf jeden Fall sind wir dann auf Slicks geblieben. Die ersten beiden Runden wirklich eine der schwierigsten Bedingungen, die ich auch jetzt beim 18. Mal 24-Stunden-Rennen erlebt habe. Und habe das Auto aber tatsächlich irgendwie am Leben halten konnten. Hat sich angefühlt wie im Fahrsicherheitszentrum auf der Eisfläche. Aber dann hat es tatsächlich aufgehört und die Kollegen haben schon bereits im ersten Stint auf Regenreifen gewechselt, haben dadurch schon mal circa 3 Minuten verloren und waren dann im zweiten Stint auch wieder auf Regenreifen unterwegs. Und dann kam eben die Zeit, wo ich dann eben auch mit dem Slick deutlich Zeit gut machen konnte, sodass wir neben dem Boxenstopp, den wir weniger hatten, dann auch teilweise bis zu 30 Sekunden schneller waren als die Konkurrenz unter den abtrockenen Bedingungen. Und wir dann eigentlich schon wieder dran waren. Zeit hat gesagt, 7 Minuten hinter der Spitze. Aber leider, am Ende war es dann auch egal, wenn wir den Ausgang des Rennens kennen. Aber leider wurden wir mit einer Runde weniger gewertet, sodass wir dann dort uns mal wieder ranfahren konnten. Ich persönlich sehr, sehr glücklich war über den wirklich guten Stint, über die gute Performance auch des Reifens insgesamt. Ja, kam leider der Abbruch auf Position 6 liegend und daran hat sich dann natürlich auch nichts mehr geändert. Man muss sagen, die Bedingungen waren tatsächlich sehr, sehr schwierig. Der Nebel hat sich zäh gehalten und den Rest hat jeder gesehen. Das Prozedere am Sonntagmorgen, der Versuch, das Rennen irgendwie zu starten, ist nachvollziehbar, aber die Bedingungen waren leider untypisch für Juni. Untypisch an der Stelle, wenn ich dann lese, auch teilweise in sozialen Medien, man sollte das Rennen auf August, September verlegen, dann zeugt das doch von nicht vorhandener Kenntnis der Wetterlage am Nürburgring, denn insbesondere im September ist eigentlich der Nebelmonat mit Oktober Nummer 1. Also das kann einen das ganze Jahr übertreffen, auch im August. Auch im Juli haben wir schon Drag Grand Prix abgesagt, 1999 wegen Nebel. Das ist die Eifel. Trotzdem sind wir als Team hier mit vielen Learnings rausgegangen. Die Einheit war gut, wir haben technisch dazugelernt. Ich bin super glücklich, dass wir da ein Stück nach vorne gekommen sind und dann tatsächlich beim nächsten VLN-Rennen in 3 Wochen auch wieder motiviert am Start sein wollen. Und neben dem guten Saisonauftakt in der ersten Hälfte VLN auch einen guten Auftakt in die zweite Hälfte der VLN zu haben.
Letztlich reicht es nicht ganz bis zum Abbruch, zumal ja auch bei der roten Fahne die Wertung von 2 Runden vor Abbruch herangezogen wird. Der Toyota Supra ist nicht in der Spitzengruppe, nicht in derselben Runde wie die Führung geblieben, sodass der Kampf um den Sieg in dieser Klasse letztlich eine einseitige Geschichte geblieben wäre, wenn das Rennen dann überhaupt noch wieder freigegeben worden wäre. Das weiß auch Andreas Gülden mit seinem Fazit, das durchaus zweischneidig ausfällt.
Sicherlich sind wir mit dem Ergebnis, mit dem Endergebnis nicht 100% zufrieden, obwohl wir die Zielflagge gesehen haben und die Autos unversehrt ins Ziel gekommen sind, haben wir uns doch deutlich mehr erhofft und erwartet, weil wir eine ganz starke Performance hatten und ein starkes Line-up. Das Team hat fehlerlos gearbeitet im Vorfeld. Die ganze Vorbereitung hat uns da wirklich hoffen lassen. Jetzt war es leider eben die Reparaturphase nach meinem Anfangs-Doppelstint, die uns dort zurückgeworfen hat. Wir haben dort 1,5-2 Runden verloren. Und das war dann in der Kürze der Zeit, in der Fahrzeit, die uns so übrig geblieben ist, war es leider nicht mehr möglich, das Auto aufs Treppchen zu fahren. Auch, wie gesagt, wir hätten um den Sieg mitfahren können, denn ich glaube, wir hatten die Performance und wir hatten schnelles Auto, tolles Line-up und den richtigen Reifen, den richtigen Partner mit Toyo Tires, die uns da sehr, sehr gut versorgt haben. Zum Rennabbruch oder zu der Unterbrechung ist es natürlich schwer, da jetzt eine starke Meinung zu vertreten. Denn eins ist natürlich klar, die Sicherheit sollte immer im Vordergrund stehen bei solchen Entscheidungen. Was ich jedoch zu bedenken gebe, ist, dass wir halt gerade an der Nordschleife ja nun mal auch Gerätschaften im Auto haben mit LED-Leuchten, die uns eine Vorwarnung geben, dass wir mit einer doppelgeschwenkten gelben, also ein Speedlimit von 120 einleiten können oder eben natürlich die berühmte Code-60-Phase, die hätte man vielleicht auch einfach zum Einsatz bringen können. Denn aus meiner Fahrersicht war es einfach so, dass überwiegend 90% der Strecke durchaus befahrbar war, was die Sichtverhältnisse angeht. Die Nebelbänke, die gab es halt eben einfach nur in den hochgelegenen Regionen rund um die Grand Prix-Strecke. Vereinzelt ging es dann nochmal bis zum Schwedenkreuz oder rund um die Hohe Acht. Aber das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Jetzt bin ich kein Rennleiter und möchte da auch den Job nicht machen. Aber Es wäre schon wünschenswert, wenn man sich dort auch mal über andere Szenarien sicherlich mal Gedanken macht in der Zukunft. Rein was das Drumherum anging, da muss ich nur ein Riesenkompliment aussprechen an die Fans da draußen, an die Sportwarte da draußen. Die Stimmung war gigantisch, so wie sie auch bei uns teamintern ganz, ganz, ganz toll war. Alle waren hochmotiviert, hochprofessionell. Auch unter den Fahrerkollegen hatten wir so viel Spaß und wir haben uns gegenseitig so supported. Das ist ganz toll und das liegt hauptsächlich natürlich einfach an der Teamspitze, am Uwe Kleen, an der lieben Sabine, die uns einfach auch immer ein gutes Gefühl mit auf die Reise geben. Und deswegen hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch im Vorfeld, dass wir dienstags, mittwochs, freitags sind wir noch um die Strecke gefahren abends und waren bei den Fans draußen und das war ein ganz tolles Erlebnis fürs gesamte Team, die wir dort mit rausgenommen haben und das hat ganz viel Energie gebracht. Und auch die allerletzte Runde, die wir fahren durften, die bin ich ja noch mit dem Schwesterauto side by side gefahren. Wir haben viel gewunken und da auch, glaube ich, sehr, sehr viel positives Feedback zurückbekommen von den Fans, die ja wirklich ausharren mussten und die auch kein leichtes 24er dort erlebt haben. Ja, alles in allem kommen wir sicherlich nächstes Jahr noch stärker wieder und jetzt geht es ja in 3 Wochen auch schon direkt weiter mit dem nächsten NLS-Lauf und da sieht es in der Meisterschaft gerade sehr, sehr gut aus, deswegen können wir den Motivationshype jetzt erst nochmal mitnehmen und weiter darauf bauen, dass wir in der NLS um die Meisterschaft eben mit angreifen.
Und damit geht dann das ganze Durcheinander erst so richtig los. Rover Racing legt nach dem Rennen einen Protest gegen die Wertung ein, weil Hans-Peter Naundorf, der Teamchef, der Ansicht ist, der Abbruch sei nicht regelkonform gelaufen. Der Protest wird natürlich abgewiesen, weil die Sportkommissare und die Rennleitung der Ansicht sind, alles richtig gemacht zu haben. Es soll jetzt eine Berufung geben, die Rover Racing einreichen muss bis Ende der Woche. Ob sie das tatsächlich macht oder nicht, bleibt abzuwarten. Man verliert ehrlich gesagt so ein bisschen die Lust, wenn man das ganze Kasper-Theater dort sieht. Es hätte ja eine ganze Menge Möglichkeiten gegeben, noch weiterzumachen. Man hätte zum Beispiel durchaus noch die eine oder andere Runde hinterm Safety-Car weiterfahren können und hoffen, dass man vielleicht noch ein bisschen was freigibt, denn die Sicht ist ja kurz vorm Abbruch sichtlich besser geworden. Das war also sicherlich eine überhastete Entscheidung, da jetzt schon abzubrechen, anstatt nicht zu sagen, komm, noch eine Runde hinterm Safety-Car, dann schauen wir mal weiter. Man hätte vielleicht auch mit Code 60 arbeiten können in den neuralgischen Punkten, wo die Sicht wirklich zu schlecht gewesen ist. Auch das eine Option, wo dann nachher gesagt wurde, ja, aber die Fahrer haben ja vor 2 Jahren bei vergleichbarer Lage gesagt, da kühlen die Reifen zu sehr aus. Jawohl, das tun sie allerdings auch, wenn eine normale Code 60-Phase herrscht. Dann kann also der ganze Code 60-Gedanke hiermit beerdigt werden, wenn das Argument ist, dass man bei Nebel keinen Code 60 fahren kann, beim normalen Rennen auf trockener oder auch auf nasser Fahrbahn aber sehr wohl. Das passt also von der Argumentation auch hinten und vorne nicht zusammen. Und dann eben die Frage, wie wird solch ein Rennen regelkonform vorzeitig beendet, mit der roten Fahne abgebrochen oder mit der schwarz-weiß karierten Fahne beendet oder, so kenne ich es nur, mit Rot und Schwarz-Weiß zugleich gezeigt beendet, weil das Zeichen des vorzeitigen Abbruchs ist. Die Statuten des 24-Stunden-Rennens sehen das, so argumentiert es Rowe-Chef Hans-Peter Naundorf jedenfalls nicht en Detail vor, sodass es da jetzt eine Unschärfe gibt, über die ich vielleicht irgendwann nochmal berichte, vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie dieser ganze Zirkus sich da weiter entfacht. Denn es gibt ja auch nicht nur die reine sportliche Betrachtung, die ziemlich schief gehangen hat an diesem Wochenende. Auch bei der Orga habe ich mich über einige Sachen ziemlich gewundert und nach der Resonanz, die ich so erfahren habe, war das beileibe nicht der Einzige. Da musste ich zum Beispiel kurz vorm Start das Fahrerlager verlassen, um mich mit dem Speedway in Prag zu beschäftigen und sah rund um das Gebäude der technischen Abnahme Menschenmassen, ein Meer von Menschen eingepfercht, wie so ein Viehtransporter, den man auf der Autobahn überholt, in, ich muss wirklich sagen, völlig unwürdigen Verhältnissen. Das waren wie sich nachher herausstellte, die Teilnehmer des Gridwalk, die dort wirklich eingepfercht gehalten sind in Käfighaltung. Wenn da eine Panik ausbricht, à la Love Parade Duisburg, dann gute Nacht, Marie. Allein das normale Rauslaufen aus dem Fahrerlager war schon beinahe unmöglich, da vorbeizukommen. Und dann nachher vom Parkplatz raus auf die Straße, nicht dran zu denken. Die Ordner haben den Parkplatz zugemacht, weil zu voll, und waren auch nicht willens, nicht in der Lage, ihn für einige ausfahrende Autos wieder zu öffnen. Die wurden alle schön hinten rausgestellt, geschickt, auf einen riesigen Umweg, um sich dann gleich in den nächsten Stau hineinzustellen und dafür hinten im Ziehharmonika-Effekt für noch mehr Verkehrschaos zu sorgen als ohnehin schon. Das Verkehrschaos entstand maßgeblich deswegen, weil viele Parkplätze entweder nur teilweise geöffnet waren oder ganz gesperrt waren, zum Teil, weil schon die Vorbereitungen für das Rock am Ring am kommenden Wochenende gelaufen sind, zum Teil, weil sie einfach nur zu matschig waren vom ganzen Regen der vergangenen Wochen. Ein ganz großer Parkplatz auf der anderen Seite eines der beiden Streckenhotels, der war zum Beispiel komplett gar nicht mehr zur Verfügung, weil dort der riesige mobile Supermarkt fürs Rock am Ring Publikum schon aufgebaut war. Dann ist es natürlich auch kein Wunder bei dieser unglücklichen Terminplanung, dass es ein Parkchaos gibt und dass dauernd ein Stau entsteht. Nur wenn natürlich die Parkwächter dann nicht gucken, wer von dem Parkplatz runterfährt und entsprechend vielleicht auch den einen oder anderen, der eigentlich einen Berechtigungsschein dafür hat, entsprechend wieder drauflassen, wie es ja in jedem digital gesteuerten Parkhaus in Innenstädten der Fall ist, dann braucht sich keiner zu wundern, dass das Chaos immer größer und größer wird und dass natürlich die Zuschauer, die anreisen, im höchsten Maße verärgert sind. Teams natürlich ebenfalls bis an die Belastungsgrenzen gepeinigt, denn je nachdem, wo sie gestanden haben, mussten sie um 18 oder um 20 Uhr nach Rennschluss, also im schlimmsten Falle 2 Stunden nach dem eigentlichen Rennschluss, wenn man denn zu Ende gefahren hätte, das Fahrlager räumen. Warum? Weil bereits am Abend um 22 Uhr der Aufbau der Mainstage, der Hauptbühne für Rock am Ring vonstatten gegangen ist, begonnen hat. Das wurde also den Teams ordentlich was aufgebürdet. 24 Stunden Rennen fahren, vorher Nachttraining und dann einfach mal schnell zusammenpacken. Innerhalb von bestenfalls 2 Stunden. Auch das finde ich ein bisschen wunderlich von der Organisation her, dass man das so eng staffelt und dass man den Teams dort solche Strapazen aufbürdet. Und dann war ja auch der ganze Charakter noch ein bisschen erstaunlich geprägt. Als ich am Freitagabend rausgegangen bin, habe ich noch nie so viele betrunkene Leute im Fahrerlager gesehen, torkelnd, gröhlend, wie bei diesem 24-Stunden-Rennen. Auf den Campingplätzen draußen, da ist ja schon immer gefeiert worden. Aber jetzt schwappt der ganze Wahnsinn offensichtlich auch noch hinein ins Fahrerlager, maßgeblich von einigen Herstellern angeheizt, die dort mit wummernden Bässen zu Partys aufgerufen haben im Fahrerlager oder am äußersten Ende vorm Hatzenbach, wo ein BMW M-Night ausgerufen wurde. Da war eine Moderatorin am Freitagabend, die mit sehr lauter, schriller Stimme immer wieder dazu aufgerufen hat, die Zuschauer, die gerade über die Strecke laufen durften, mögen doch jetzt schnell reinkommen, freier Eintritt und wir machen Party und wir machen geile Party. Sie hat nicht nur versucht, so viele Sätze wie möglich mit einem Ja zu beantworten, sondern sie hat auch versucht, mehrere Leute zu animieren, auf diesen Stand zu kommen. Einen Stand, der sichtlich mit Motorsport nichts zu tun hatte. Da war ein DJ Stanley, der beworben wurde und der sollte nur dafür Sorge tragen, dass möglichst viel Party gemacht wurde. Hyundai, genau dasselbe, mit diesen wummernden Bässen im Fahrerlager drin. Direkt im Fahrerlager wohlgemerkt, nicht irgendwo draußen. Das hat dann schon diese ganze Partystimmung ins Fahrerlager hineingetragen und dort für einen unglaublichen Andrang an Betrunkenen gesorgt am Freitagabend. Ob das alles so sein muss, ob das alles zu einem Motorsport-Event passt, das ja auch einen gewissen Anspruch an die Fahrer, an die Mechaniker, an die Ingenieure stellt, sagt's mir doch mal. Denkt mal mit drüber nach und gebt mir mal eine Rückmeldung. Es gibt ja viele Fans, das weiß ich, die kenne ich teilweise persönlich, die kommen mich teilweise auch ansprechen, die mit unglaublich viel Fachkenntnis gesegnet sind und die das Rennen wirklich genießen möchten. Kann man das Rennen noch so genießen, so wie es da jetzt gewesen ist, mit fragwürdigen Entscheidungen der Rennleitung, mit Party, Party, Party statt normalem Motorsport? Natürlich auch mit diesem Regenchaos, für das in erster Instanz keiner was kann. Dann mit diesen organisatorischen Fragwürdigkeiten bis hin zu pöbelnden Ordnern am Fahrerlagereingang zum alten Fahrerlager. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie fandet ihr das Ganze sowohl sportlich als auch von der Abwicklung her? Wenn ihr Lust habt, dann schickt doch mal über unsere Social Media Kanäle @pitwalkmedia eure kleine Einschätzung dazu. Würde mich mal interessieren. Ich habe von vielen sehr viel Kritisches gehört in den vergangenen Tagen seit dem 24-Stunden-Rennen. Vielleicht liegen wir alle falsch, oder? Was meint ihr? Sagt mal Bescheid. Ihr habt jetzt ja die Meinung der Fahrer dazu gehört in Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und was ich mit diesem ganzen Durcheinander für die nächste Ausgabe der Zeitschrift mache, das weiß ich auch noch nicht so genau. Das muss man vielleicht nochmal ein bisschen weiter beleuchten und auch abwarten, was jetzt noch bei der Protest- und Berufungsarie dabei rauskommt. Unser nächster Podcast jedenfalls, der beschäftigt sich wieder mit der Formel 1. Dann geht's nach Montreal und die Vorschau dazu, die hört ihr am Freitag dieser Woche. Bis dahin, tschüss, vielen Dank fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.